Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören und wir lesen den Predigttext für diesen Sonntag in Vokavit und ich lese uns diese Worte aus dem Johannesevangelium im 13. Kapitel, die Verse 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Herr unser Gott, wir bitten dich, gib du uns ein Wort für unser Herz und gib du ein Herz für dein Wort. Amen. Der erste Sonntag der Passionszeit und zack, schon sind wir mittendrin. In der Passionsgeschichte schlechthin. Da sitzt Jesus mit den Seinen zusammen beim letzten Abendmahl. Der Meister hat seinen Jüngern gerade die Füße gewaschen und nun hören wir schon vom Verrat des Judas und von dem Satan, der in den Verräter fährt und von der Nacht, in die der Verräter schließlich hinauseilt. Mittendrin sind wir in der Passion. Das ging ja recht schnell, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Da gibt es keine Leidensankündigungen, keine Streitgespräche mit Jesu Widersachern, die ihn schließlich auch verurteilen werden. Ja, noch nicht einmal in Jerusalem ist Jesus eingezogen. Da hören wir schon von dem Abend des Verrates, von der Verhaftung und von dem Abend schließlich, an dem Jesus auch verurteilt werden würde. Und das alles gerade erst am ersten Sonntag der Passionszeit. Das ging schnell an diesem Sonntag in Vokavit. Nun, der Sonntag, der ist eigentlich das Eingangsportal zur Passionszeit und dann das, eine Geschichte vom Ende der Passion, die Geschichte des Verrates. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, was denn Judas eigentlich verrät? Warum ist er ein Verräter? Judas gibt Jesu Widersachern, den Hohepriestern und der Tempelgarde, eine Gelegenheit, Jesus unbemerkte Öffentlichkeit festzunehmen. Das könnte man als Verrat sagen. Denn dieses Festnehmen, das Aufsuchen des Jesus und das auch in Gewahrsam nehmen, das war bislang unmöglich gewesen. Denn alle Zeit war Jesus von Menschen umgeben. Schon sein Einzug in Jerusalem erregte große Aufmerksamkeit am Palmsonntag. Das werden wir am Palmsonntag bedenken. Und Jesu öffentliche Predigten in Jerusalem fanden regen Zulauf, stießen auf große Sympathie in der Bevölkerung. Es war also sehr heikel, wenn man diesen Jesus festnehmen wollte. Es wäre also sehr heikel gewesen, Jesus am hellen Tage vor aller Augen festzunehmen. Im Geheimen musste es sein. Im Geheimen musste es geschehen, wollten die Hohenpriester keinen Aufruhr riskieren. In der Nacht musste es sein. Und in diese Nacht eilt nun Judas hinaus. Im Grunde genommen ist Judas ein Baustein einer ohnehin unausweichlichen Entwicklung, wenn wir den Leidensankündigungen Jesu folgen, die schon Tage und die schon Wochen vor diesem besagten Abend Jesus selbst verkündet hatte. Festgenommen hätten sie Jesus früher oder später ja doch, mit oder auch ohne Judas, mit diesem Menschen oder auch ohne diesen Menschen. Vielleicht wäre es ein anderer geworden, vielleicht wäre es ein anderer gewesen. Judas gibt den Widersachern Gelegenheit, unbemerkt den Meister gefangen zu nehmen. Das ist sein Verrat, ja, das ist sein Verrat als historisches, als ein narratives Ereignis, als etwas, was wir erzählt bekommen in den Evangelien, nicht nur hier im Johannesevangelium. Ich bin aber überzeugt, dass tatsächlich noch eine andere Art von Verrat in dieser Geschichte des Judas steckt, die losgelöst von dieser Person passiert und sich ereignet und die losgelöst von historischem Ort und der Narration des Evangeliums uns auch heute treffen kann. Nun, liebe Schwestern und Brüder, der Sonntag in Vokabit und der Text über den Verräter, der in die Nacht hinauseilt, offenbart etwas, weshalb er doch zu Recht am Anfang der Passionszeit steht. In Vokabit mit seinen Texten handelt von der Versuchung, von dem Versuchtwerden, von dem Umgang mit Versuchung und der Entlarvung dessen, der der Versuchung erlegen ist. Liebe Schwestern und Brüder, so spricht unser Predigttext von der Entlarvung des Verräters oder auch der Verräterin. Und der Text lässt Judas, den Sohn des Simon Iskariot, als eine Symbolfigur des versuchten Menschen schlechthin dastehen. Durch diese Einzelfigur, durch diesen Judas, schimmert immer wieder die gesamte Gemeinde hindurch, die Johannes als der Autor, als der Evangelist dieses Textes im Blick hat. Nicht nur der historische Judas erliegt Versuchung, sondern auch die Gemeinschaft von Christinnen und Christen heute und das durch alle Zeitalter hindurch. So wie Judas in der Gefahr steht, seinen Herrn zu verraten, so standen und so stehen Christinnen und Christen aller Zeitalter in der Gefahr, den Herrn der Kirche zu verraten. Denn in unserem Predigttext kommt ja die Gefahr nicht von außen, sondern sie kommt direkt von innen, aus dem Inneren der Gemeinde selbst. Es mag uns Menschen so zu eigen sein, und wir als Kirche Jesu sind da mittendrin in dieser Welt, dass wir die Gefahren von außen immer als größer und auch als bedrohlicher empfinden als jene Gefahren, die aus unserem Innersten, aus unserer Gemeinschaft selbst oder gar aus unserem eigenen Seelenleben aufziehen. Da sehen wir viele Bedrohungen unserer Kirche, unserer Gemeinschaft, unseres Glaubens und suchen die Gefahrenquellen ganz rasch da draußen in der Welt. 40 Jahre Sozialismus, religionsfeindliche Indoktrination. Wir nennen es demografischen Wandel und allgemeine Überalterung der Gesellschaft und versuchen uns damit den Schwund der Jugendlichen und der Kinder zu erklären. Wir arbeiten uns an den Lebensgewohnheiten der sogenannten Postmoderne ab, beklagen die Liberalisierung, die in unserer Gesellschaft doch eigentlich gar keine Liberalisierung ist, sondern eher eine Egalisierung in Fragen der Werte und der Normorientierung. Und wir sehen uns bedroht durch fremdgewirkten Traditionsabbruch, fürchten uns vielleicht sogar vor der Globalisierung, was auch immer. Von außen strömt da viel ein. Wie bedrohlich und wie wirkmächtig all diese Einflüsse auch immer sein mögen, das sind ja auch wirklich reale Gefahren, die diese Dinge darstellen für die Kirche Jesu, für das Glaubensleben selbst. Unser Predigttext aber will uns heute einen anderen Blick geben, eine andere Perspektive eröffnen, indem er auf die Gefahr blickt, die von innen kommt. Was ist das für eine Gefahr? Nun, in der Gestalt des Judas bekommen wir eine exemplarische Antwort darauf. Judas ist der Kassenwart der Gemeinschaft, also ein tatsächlich hohes Tier. Ja, wenn Sie sich als Vereinsstruktur diese Jüngerschaft vorstellen, da gibt es den Herrn und Meister, das ist der Jesus. Der geht vorneweg und dann gibt es den vielleicht selbst ernannten Stellvertreter, den Simon Petrus, der auch mal für gute Stimmung sorgt und der hinterhergeht und der versucht, die Gruppe zusammenzuhalten. Und dann gibt es das Nesthäkchen, Das ist der Johannes. Das ist so der Lieblingsjünger. Das ist so der, der noch viel Führung braucht und immer gerne ganz vorne mit dabei ist und ganz neugierig ist, an Jesu Brust liegt, sein Herz klopfen hört. Und dann gibt es eben den Kassenwart. Das ist der, der das Geld zusammenhält, der, der eben auch Abrechnungen sehen will, der eine gute Buchhaltung haben möchte. Nichts gegen die Buchhalter unter uns. Sowas muss es auch geben und sowas gibt es eben auch in der Gemeinschaft Jesu. Das ist der Judas, also der Kassenwart, der den Geldbeutel hat. Wichtig für die Gemeinschaft der Jünger. Aber dieser Kassenwart, dieser Judas, der spielt schon lange mit dem Gedanken, seinen Meister herauszufordern, zu verraten vielleicht, ja, vielleicht auch nur zu provozieren. Vielleicht können wir da, lieber Dieter Seidel, nochmal in den Text reinschauen, wenn es denn noch geht, einmal zurück. Uns mag dieser Vers 26 so überraschend und so erschreckend erscheinen. Dieser Vers 26, wo letzten Endes es heißt, dass der Satan in den Judas fährt. Das wirkt so plötzlich, das wirkt auf einmal so überraschend. Und das mag überraschend und erschreckend klingen, doch aber schon Verse zuvor, noch vor unserem eigentlichen Predigttext, bewegt Judas Gedanken des Verrates in seinem Inneren, in seinem Herzen. Der Entschluss zum Verrat, das Erliegen der Versuchung, das bahnt sich schon an, das kündigt sich schon an, schon vorher im Evangelium, schon zeitlich zuvor. Judas erliegt nicht plötzlich dem Bösen. Der Mensch erliegt nicht plötzlich dem Bösen. Es ist ein Prozess, eine Entwicklung, an deren Ende schließlich die Tat des Verrates steht. Ja, am Ende steht die Tat dieses entsetzliche Selbst. Ein Mensch hat der Versuchung nicht widerstehen können. Exemplarisch. Es war Judas mit dem schönen und doch so sinnbildlich sprechenden Namen der Gottlobende. Judas, der Gottlobende. Der Gottlobende ist ein Versuchter. Der Gottlobende ist einer, der der Versuchung erliegt und schließlich Verräter dessen, den er mit seinem Namen lobt. Da hat sich etwas angestaut bei dem, der Gott lobt. Da ist etwas gewachsen. Plötzlich und spontan konnte der Satan, so wie es unser Predigttext beschreibt, das Herz des Judas nicht erobern. Das war schon lange vorbereitet. Was hat sich darin angestaut? Was sind denn seine Motive? Das können wir heute nur mutmaßen, das wissen wir nicht. Doch wir erfahren mehr über die Motive des Verräters und das Wesen der Versuchung, wenn wir uns selbst mal in die Rolle des Gottlobenden hineinversetzen. Wie schwer ist es doch für uns zu akzeptieren, dass Gott im Verborgenen ist. Wie gern sehen wir es, wenn er sich offenbart, allen sichtbar, auch allen spürbar, wenn es doch so beweisbar wäre. Das sind immer so die klassischen Gespräche im Konfirmandenunterricht. Warum tut es denn Gott nicht mal? Wie Judas fällt es mir und vielleicht auch dir schwer, sich vorzustellen, dass in Jesus Gottes Hilfe verborgen zu uns kommt, mitten in unsere alte, träge Welt. Ja, da muss doch mehr kommen, oder nicht? Da muss doch mal was passieren. Gott müsste doch mal auf den Tisch hauen, seine Größe und Herrlichkeit und Majestät mal offenbaren, oder nicht? Vielleicht war das der Gedanke des Judas. Wenn Jesus hören würde, dass ein Verhaftungskommando unterwegs wäre zu ihm, dann könnte er doch nicht anders als auf den Tisch mal wirklich zuhauen, seine wahre Göttlichkeit jetzt mal nach außen zu tragen. Ganz offensichtlich. So vieles schreit doch zum Himmel. Was ist es denn heute? Sieht Gott diese Pandemie, die sich verändernden Zusammenhänge, das damit zusammenhängende Leid, weltweit sogar? Was ist mit den Missbrauchsfällen in den Kirchen, die gerade besonders unsere Geschwister in der katholischen Kirche jetzt betreffen, aber auch uns? Und was ist mit den Dauerthemen dieser Welt, der Kinderarmut, der Wasserknappheit, Flucht, Krieg, Gewalt gegen Frauen, Verletzung von Menschenrechten, Antisemitismus? Wäre es da nicht mal Zeit für ein Wunder, für so ein richtiges äußeres, unübersehbares Zeichen? Das schreit doch zum Himmel und der Himmel schweigt. In unserer Perikope verkauft Judas seinen Meister. Judas veräußert Jesus, weil er ihn schon lange zuvor veräußerlicht hat. Er durchschaut ihn nicht. Er durchblickt nicht die Tiefe des göttlichen Geheimnisses. Er will Abrechnung sehen. Er ist der Kassenwart. Dabei versteht er überhaupt gar nicht die Rechnung Gottes. Er will es hier erzwingen. Er will es hier erkaufen. Er versteht das Geheimnis Gottes nicht. Wer kann es ihm verdenken? Auch ich würde es in der Situation nicht verstehen. Und so geht er hinaus. Mit seiner Wut, mit seinem Ärger, vielleicht auch mit der Gereiztheit und mit der Ohnmacht, mit der Trauer und vielleicht auch mit schlechtem Gewissen hinaus in die Nacht. Wir brauchen dazu uns gar kein kleines Teufelchen oder wilde Satansspekulationen vorzustellen. Wir müssen uns nur erinnern an die Situationen in unserem Leben, in denen wir genau wussten, dass falsch ist, was wir tun, und wir haben es trotzdem getan. Wie fremdgesteuert und doch wir selbst. Das ist das Werk des Bösen. Das ist das gut gemeinte und das schlecht getane so wunderbar durcheinander bringt. Dass wir selber nicht wissen, was oder wer wir eigentlich sind. Jesus mag in unserem Predigttext ganz vom Heiligen Geist ergriffen sein, dem Geist auch der Klarheit, der Besonnenheit und der Weisheit. Judas hingegen erliegt einem wirren Geist, dem wirren Geist als Konsequenz des langen Weges der Versuchung. Er erliegt einem wirren Geist, der alle meine menschliche Widersprüchlichkeit und meine Zerrissenheit offenlegt und sie ausdrückt und zu fatalen Handlungen motiviert. Und ich frage mich, ob wir das nicht auch kennen aus unserem Leben. Wie viel Judas steckt in uns, in dir und in mir. Ich bin mir sicher, dass auch andere Jünger Jesu immer wieder am Weg Jesu zweifelten und versucht haben, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen und Handeln den Herrn der Kirche zu verraten. Vielleicht gab es einen, und der fällt Ihnen ein, der das Gegenstück, der Gegenpart zu Judas ist, der wird sich in der ganzen Passionsgeschichte noch mehr offenbaren. Das ist der Simon Petrus. Simon Petrus hat sein Herz am rechten Fleck und spricht alles aus, was er denkt, ohne darüber nachzudenken vorher. Er schwört Jesu die Treue und sagt, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen und nie werde ich von deiner Seite weichen. Vielleicht hat das Judas auch immer gedacht, aber nie ausgesprochen. Jesus konnte sofort reagieren auf das, was Simon sagte und hat ihn immer wieder zurückgebracht. Auf Judas konnte er nicht reagieren. Denn auch Petrus ist letzten Endes einer, der sich an dem Weg Jesu ärgert. Und er erfährt immer wieder diese Korrektur zurück. Dieses Judas-Moment sitzt in uns allen. Das saß auch in dem Großmaul Petrus und in den anderen 10 Jüngern, die da noch waren. Nicht umsonst sind die Jünger aufgeregt und fragen nämlich ängstlich, wer es denn sei, den Jesus als Verräter im Sinn hat. Vielleicht klingt da nämlich die eigene Ungewissheit heraus, auch in sich verräterische Gedanken zu tragen. Gefeit dagegen ist zumindest niemand, auch nicht im Innern der Gemeinde. Und wir sollten allerdings, genauso wie die Jünger damals, nicht zu schnell aufatmen, dass ja Judas den Verrat übernahm und nicht wir. Zu schnell löst sich der Schreck über die eigenen verräterischen, über die eigenen misstrauischen Abgründe in den Jüngern nämlich auf, sodass der eigentliche Hinweis, den Jesus mit dem Bissen gibt, von der Mehrheit der Anwesenden überhört wird und übersehen wird und nicht verstanden wird. Man ist schon wieder zurückgekehrt zu anderen Gesprächen. Und in Vers 28, in unserem Predigttext, scheinen die Jünger ihr erschrockenes Fragen und ihren Selbstzweifel schon wieder vergessen zu haben. Zum Glück gibt es da ja einen anderen. Zum Glück wurde ein anderer entlarvt. Zum Glück wurde ich, zum Glück wurdest du nicht entlarvt. Zum Glück gibt es ja Judas. Der Sonntag in Vocavit, als das Portal zur Passionszeit, das lädt uns heute ein, bei diesem erschrockenen Fragen der Jünger einen Moment mal stehen zu bleiben. Nicht sofort weiterzugehen, nicht wieder an den alltäglichen Gesprächen des Abends teilzunehmen, diesen Gesprächen und Themen Raum zu geben. Ein solcher Schrecken der Jünger kann nämlich klärend sein. Was entlarvt mich? Wo veräußere ich, wo veräußerliche ich Christus? Wo ärgere ich mich an den Wegen Gottes? Was will ich lieber selbst in die Hand nehmen? Wo will ich Abrechnungen sehen? Wo fehlt mir Geduld, Ausdauer, Verständnis? In Vokavit und diese Passionszeit lädt uns ein, einen Schritt langsamer zu gehen. Nicht sofort zu den Abendgesprächen, sondern erst einmal bei diesem heilsamen Schrecken zu bleiben. Verweilen wir bei diesen heilsamen Gedanken, bei diesem Fragen und Horchen ins Innere. Verweilen wir heute und in dieser Zeit im Lichte Christi und folgen wir nicht Judas hinaus in die Nacht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.